SWR 2 Forum.
Aufbruch ins Chaos. Was bleibt von der Arabellion? 11. Februar 2011. Das Datum markiert den Höhepunkt der arabischen Revolte. Am 11. Februar 2011 stürzte Ägyptens Langzeitherrscher Hosni Mubarak. So viele Hoffnungen wurden damals geweckt, so viele Opfer auch gebracht. Freiheit und Demokratie schienen auf Kairos Tahrirplatz in greifbare Nähe gerückt. 10 Jahre später ist die zerrissene arabische Welt weiter denn je davon entfernt. Krieg in Syrien, Libyen, Jemen, Staatszerfall im Libanon, Militärdiktatur in Ägypten. Es könnte kaum schlimmer stehen im Nahen Osten. War also alles umsonst? War dieser arabische Frühling nur eine kurze, surreale Episode im nicht enden wollenden arabischen Drama? Oder hat er eben doch etwas in Bewegung gesetzt, das wir jetzt vielleicht noch gar nicht so recht sehen können? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum, mit dabei Sonja Sekri, lange Zeit Nahost-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Und als solche war sie auch Chronistin des arabischen Unglücks. Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die ja unter anderem auch die Bundesregierung beraten soll. Und der frühere ARD-Korrespondent in Kairo, Jörg Armbruster, der das damals alles hautnah miterlebt hat auf dem Tahrir. Herr Armbruster, mit der Distanz eines Jahrzehnts, heute genau 10 Jahre. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie die Bilder von damals nochmal aufleben lassen? Diesen unbeschreiblichen Jubel auf dem Tahrir, die Menschen, die sich damals in den Armen lagen?
Eben dieser Jubel, den Sie angesprochen haben, und die großen Hoffnungen, die mit diesem Jubel verbunden waren, dass nun in Ägypten zumindest ein neues Zeitalter beginnt, eine neue Zeitrechnung. Das glaubte man damals, wenn man den Tahrirplatz kochend vor Jubel gesehen hatte. Aber es ist ja dann ganz anders gekommen.
Wie stark war die Sogwirkung auf dem Tahrir? Wie sehr wurde man da auch als Berichterstatter, der ja nüchtern bleiben soll, wie sehr wurde man da reingezogen, mitgerissen?
Also ich bin sicher, dass ich damals, ich hatte ja das große Glück, da gerade eine Tagesschau machen zu können, als bekannt wurde, dass Mubarak zurückgetreten ist und die Tahrirplatzbesetzer letztendlich nach 18 Tagen gesiegt haben. Ich glaube nicht, dass man da noch groß distanziert sein kann, denn das Kämpfen, auch das Leiden, das Sterben und den Mut der Tahrirplatzbesetzer, den hatte ich ja hautnah miterlebt bei meinen Besuchen auf dem Platz oder auf der Corniche vor unserem Büro. Und da bleibt man nicht unberührt von. Und ich bin sicher, ich habe die Distanz verloren, zumindest für kurze Zeit. Und dazu kann man sich auch bekennen.
Frau Sekri, wie haben Sie diesen 11. Februar wahrgenommen? War das für Sie so etwas wie ein epochaler Wendepunkt für die arabische Welt?
Ja, das war es schon. Also weil man einfach gedacht hat, dass dieser Mubarak einfach ewig und ewig bleibt. Und es waren ja dann auch alle, auch die langjährigen Beobachter, sehr erstaunt, dass es tatsächlich zu diesem Sturz gekommen ist. Und man hat gedacht, da bricht einfach etwas Neues an, bei aller Skepsis, die man natürlich professionell da mitbringt. Aber das zu erleben, diese Selbstbefreiung eines Volkes, das ist professionell für jeden Journalisten ein Geschenk. Und das sind einfach Jahrhundertereignisse.
Viele in Kairo dachten ja damals, diese 30 Jahre Mubarak, diese bleierne, schwere Zeit, die auf dem Land lastete, das kann jetzt eigentlich nur noch besser werden. Gehörten Sie auch dazu?
Mir ging es da so ähnlich wie Jörg Armbruster. Natürlich hofft man das Allerbeste und weiß aber auch, dass viele Revolutionen und viel Aufbruch und viel Umsturz natürlich kurzfristig, und da muss man darüber reden, was heißt kurzfristig, kurzfristig auch dann irgendwann zu schlimmen Folgen führen kann oder schlimme Konsequenzen haben kann. Aber natürlich hat man gehofft, dass es dazu kommt. Und man muss auch damals sagen, es war ja auch eigentlich für den Moment, so schien es, alles drin.
Herr Steinberg, der beobachtende Nahostexperte, der Sie sind, da hat ja naturgemäß etwas mehr Abstand, Distanz. Wann fingen Sie an, skeptisch zu werden, ob das alles in die richtige Richtung geht?
Das war schon im Verlauf des Jahres 2011. Tatsächlich, wenn Sie sagen, ja, der beobachtende Nahostexperte, ich habe natürlich auch enge Bindungen in die Region, in die Länder, in denen ich mal länger gelebt habe. Das sind vor allem Syrien und der Libanon, also nicht so sehr Ägypten. Aber skeptisch war ich im Laufe des Jahres 2011, weil doch klar war, dass die einzige organisierte Alternative zum Regime Mubarak oder auch zum Militär die Muslimbruderschaft war. Es war immer für mich von Anfang an die große Frage, wann und in welcher Form interveniert diese Organisation und zu welchen Ergebnissen führt diese Intervention. Also eine gewisse Skepsis war bei mir da, aber ansonsten teile ich die Einschätzung meiner Vorredner, dass das im Februar 2011 ein großes Ereignis war, mit teils schlimmen Folgen, aber eines, das die arabische Welt und auch Länder darüber hinaus geprägt hat. Und wahrscheinlich ist es fast zu früh, 10 Jahre danach mit einer Wertung zu beginnen. Vielleicht eine kurze historische Parallele. Die Auswirkungen des Prager Frühlings haben wir in aller Macht erst 20 Jahre später erlebt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Auswirkungen des arabischen Frühlings jetzt beobachten können, in vielen negativen Ausprägungen, dass aber da auch noch sehr, sehr viel kommen wird.
War das überhaupt eine Revolution? Es gibt viele, die sagen, das war eine Revolte, das war Aufruhr, Aufstand, aber keine klassische Revolution. Wie sehen Sie das?
Ja, es war keine vollständige Umwälzung. Das war von Beginn an klar. Das Militär war intakt. Es hat Einfluss auf den Gang der Ereignisse bewahrt. Aber was am Anfang ja viele überrascht hat, ist, wie sehr das Militär die Ereignisse hat laufen lassen. Und da mussten wir dann doch später lernen, dass die Militärs, der gesamte Sicherheitsapparat, die Kontrolle über die Situation nie verloren haben. Deswegen ist auch diese Bezeichnung als Revolution sicherlich etwas übertrieben. Aber ich bin da sehr dafür, das den handelnden Akteuren zu überlassen. Wenn die das gerne eine Revolution nennen wollen, sollen sie das gerne tun. Das ist dann nicht meine Sache.
Herr Armbruster, wann haben Sie zum ersten Mal den Verdacht gehabt, da triumphiert womöglich nicht der Volkswille, sondern da sind ganz andere Kräfte, vor allem im Militär am Wirken? Erinnern Sie sich daran?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, denn es begannen ja bald nach der erfolgreichen Tahrirplatzbesetzungen Militärgerichtsprozesse gegen Aufständische. Schon im März waren die ersten großen Urteile und das Militär griff auch auf dem Tahrirplatz immer wieder ein und griff Protestierende auf, verschleppte sie. Es gab dann sehr, sehr hässliche Szenen. Eine junge Frau wurde auf dem Tahrirplatz von Soldaten auf den Boden geschmissen und fast ausgezogen. Das sind Bilder, die sind im März 2011 rund um die Welt gegangen. Und da setzte eigentlich bei mir das Misstrauen gegenüber dem Militär ein und auch das Misstrauen gegen diesen schönen Spruch, der vom 11. Februar 2011 stammt, nämlich Volk und Militär sind eins. Und ich hatte da bald das Gefühl, das kann eigentlich nicht so ganz stimmen. Und spätestens dann im Juni, da habe ich einen Weltspiegel gemacht über die Rolle des Militärs in Ägypten. Da war mir klar, diese Herrschaft lässt sich das Militär nicht nennen. Man muss dazu wissen, das Militär kontrolliert große Teile der Wirtschaft und das wird das Militär nicht abgeben, egal wer als Zivilist an der Spitze des Staates steht.
Frau Sekri, wie haben Sie das erlebt? Der große Spruch damals war ja, das Volk, die Armee, Hand in Hand. Im Nachhinein, wurden Sie betrogen, wurden Sie belogen vom Militär? War das Ganze am Ende nur inszeniert, wie manche auch in Ägypten sagen?
Ja, in Ägypten hört man ja inzwischen einiges an Theorien darüber, was da überhaupt passiert ist. Da gibt es ja überhaupt gar kein Halten, was Verschwörungstheorien angeht, um sich von diesen doch tragischen, fatalen Ereignissen zu distanzieren. Das ist tatsächlich eine Folge der heutigen politischen Situation in Ägypten. Dass diese Revolution oder der Aufstand oder wie man es nennen will, der Mubarak-Sturz so diskreditiert ist. Mich hat tatsächlich diese große Zuneigung und diese Liebe und dieses Vertrauen der Ägypter in ihre Armee, so sehr das historisch auch begreiflich ist, mich hat das immer sehr erstaunt. Da war so eine Überzeugung, dass wirklich lange, lange Zeit, dass das Militär schon weiß, was gut für Ägypten ist, dass das Militär auf der Seite des Volkes ist. Es gibt diese Bilder, wo ein Panzerfahrer auf den Tahrir gefahren ist Und dann haben die Ägypter diesen Panzer übernommen und sind auf diesem Panzer rumgefahren wie in einem Karussell. Das ist was der realen Situation natürlich überhaupt nicht entsprochen hat. Auch der realen Machtsituation natürlich überhaupt nicht entsprochen hat. Es ging immer darum, in diesem Aufstand oder in dieser Revolte oder Revolution wie in allen anderen, auf welcher Seite wird das Militär stehen? Und am Ende muss man sagen, es stand dann doch auf seiner eigenen Seite. Und das hat sich dann auch sehr schnell gezeigt, dass da sie das nicht nur das Zünglein an der Waage sind, sondern diejenigen sind, die am Ende auch die Geschicke lenken. Natürlich wollen sie nicht das Vertrauen des ägyptischen Volkes verspielen. Sie wollten es am Anfang nicht. Aber irgendwann waren sie dann bereit, sehr weit zu gehen.
Ich glaube,
also spätestens, wenn ich einen Satz einfügen darf, spätestens, ich glaube, so ein Punkt, wo es dann auch die staatstreuesten Ägypter mitbekommen haben, waren diese Ereignisse im November vor dem Fernsehgebäude Maspero, wo dann wirklich auch Militärfahrzeuge in eine vor allem christlich-koptische Demonstration gefahren sind. Es hat viele Tote gegeben und die Christen, die Kopten, sind traditionell sehr, sehr staatsnah. Also da wurden sozusagen diejenigen, die besonders loyal waren, kamen ebenfalls buchstäblich unter die Räder.
Ich glaube auch, dass das eines der großen Irrtümer dieser Erhebung der Tahrirplatzbesetzer war, dem Militär zu vertrauen. Denn das Militär hat zwar so getan, als seien sie auf Seiten der Besetzer. Ich kann mich da noch erinnern, am 10., also gestern vor 10 Jahren, hatte ein General auf dem Tahrirplatz die Besetzer besucht und laut verkündet, Mubarak tritt bald zurück. Ihr kriegt das, was ihr wollt. Unter großem Jubel der Besatzer. Tatsächlich aber hatte das Militär ein ganz anderes Interesse, denke ich. Es wollte Mubarak loswerden. Denn Mubarak war auf dem besten Wege, sich zum neuen Präsidenten wieder einmal zum Präsidenten wählen zu lassen. Und dann stand ja im Raum, dass er dann seinen Sohn Gamal als Nachfolger installieren wollte, also einen Zivilisten. Und dadurch hätte das Militär vermutlich doch ganz entscheidend an Macht verloren. Und um das zu verhindern, denke ich, unter anderem hat das Militär auf Seiten der Tahrirplatzbesetzer zunächst einmal eingegriffen und später dann die eigenen Interessen brutal durchgesetzt.
Und das gilt ja bis heute. Ägypten ist, da sind sich heute fast alle Politikwissenschaftler einig, eine harte Militärdiktatur in der arabischen Welt. Präsident Abdel Fattah el-Sisi kommt aus dem Militär, war Verteidigungsminister, Generalstabschef. Ist diese Revolution, wenn man sich das vor Augen hält, von einem militärgesteuerten System in das nächste, in eine harte Diktatur, ist diese Revolution gescheitert? Herr Steinberg?
Ja, selbstverständlich ist diese Revolution gescheitert, wenn wir sie denn als Revolution ansehen. Wobei ich der Meinung bin, dass vieles von dem, was anschließend passiert ist, ab 2011, tatsächlich nicht so durchgeplant war, wie das vielleicht im Nachhinein scheint. Man hört jetzt oft, das Militär hat die Kontrolle nie abgegeben. Das ist durchaus richtig, aber mein Eindruck ist doch, dass die hohen Herren im obersten Militärrat sehr häufig nicht so genau wussten, wie sie reagieren sollten. Und vor allem, ich habe noch einen Einwand zu der Bemerkung mit Gamal Mubarak. Ich bin auch der Meinung, dass es einer der entscheidenden Gründe war, für das Militär zu intervenieren, weil doch klar war, dass Mubarak seinen Sohn in höchste Ämter hieven wollte. Ich glaube aber, dass Gamal so überfordert gewesen wäre, dass er tatsächlich auch noch ein weitergehendes Problem dargestellt hätte. Ich glaube nicht, dass er das Militär in Probleme gebracht hätte. Ich glaube eher, dass er das gesamte Land in Probleme gebracht hätte. Und das lässt natürlich die Entscheidung der Militärs auch noch mal einmal in einem anderen Licht erscheinen. Ich glaube, dass Gamal Mubarak ganz einfach unfähig war. Aber um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, natürlich ist diese Revolte gescheitert. Und das Ergebnis, 2 Jahre später schon, war eine Art von Autoritarismus, den sich viele Ägypter wahrscheinlich 2011 gar nicht vorstellen konnten, der sehr viel durchgreifender ist, kompromissloser. Und ein Grund dafür sind diese 2 Jahre. Das Militär, das neue Regime, hat sehr viel mehr Angst vor der eigenen Bevölkerung und vor der Opposition, als das Mubarak je hatte. Und das wirkt sich aus. Aber das ist natürlich auch ein Indiz dafür, wie mächtig diese Bewegung in diesen zwei Jahren war. Und aus meiner Sicht auch ein Indiz dafür, wie mächtig solche Bewegungen auch wieder werden können, sobald solche Regime Schwäche zeigen.
Wir reden gleich über die Gegenwart, aber eine Frage habe ich noch, Frau Sekri. Die Revolution allein hat 800, 900, vielleicht 1000 Menschenleben gekostet. Dann in den beiden Jahren danach nochmal weit über 1000 Todesopfer. War das alles, wenn man das Wort Scheitern in den Mund nimmt, das sagt sich so leicht, war das alles umsonst?
Ja, das ist eine Frage, die muss man eigentlich den Ägyptern stellen. Und ich glaube, die Antwort wird unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wann man sie fragt oder gefragt hat. Und sie wären direkt danach, als es noch einen Hoffnungsschimmer gab, dass tatsächlich noch eine direkte Einflussmöglichkeit der Menschen auf die politischen Entwicklungen möglich war, da hätte ihnen jeder Ägypter gesagt oder diejenigen, die daran teilgenommen haben, hätten ihnen gesagt, natürlich ist es das wert, es gibt eine große Tradition des sich Opferns und des Märtyrertums natürlich. Und da wäre das sozusagen vertretbar gewesen oder für die Menschen vor sich selber vertretbar gewesen. Warum sonst sind Mütter mit ihren Kindern auf dem Tahrirplatz gewesen, als schon klar war, dass es da ein Risiko gibt oder auch später? Also ich glaube nicht, dass man einen Erfolg oder einen Misserfolg in Menschenleben viel oder wenig messen kann. Ich denke, was man weiß, aber wahrscheinlich auch vorher schon gewusst hat, ist, dass in diesem Teil der Welt Entwicklungen und Machtwechsel oder überhaupt irgendeine Art von eruptiver politischer Auseinandersetzung einfach nicht anders gehen wird. Wenn man sich die Geschichte anschaut, also es ist entsetzlich, es ist tragisch, aber es steht natürlich auch in einer Tradition dieser Region, auch dieses Landes und man kann es auch umgekehrt sehen, gemessen an dem, was in Libyen passiert ist, was in Syrien passiert ist, was im Jemen passiert ist, gibt es viele Ägypter, die den Eindruck haben, sie sind eigentlich noch ganz gut weggekommen.
Also ich habe diese Frage im Herbst 2019 bei einer Recherchenreise in Kairo auch meinen Gesprächspartnern gestellt und es waren fast alles Leute, die auf dem Tahrirplatz aktiv gewesen sind und auch das Sterben dort und das Leiden dort miterlebt haben und auch Freunde verloren haben. Und die sagten mir, jein. Ja, weil es den Putsch gegeben hat und nein, weil sie und viele andere behaupteten sie zumindest sehr viel mitgenommen haben vom Tahrirplatz, nämlich eine Idee, wie es auch anders sein kann und eine Kraft, dass sie diese Möglichkeit haben, vielleicht auch bei einem neuen Versuch, diesen Wandel herbeizuführen. Und einer sagte mir sogar, wir haben damals sehr viele Fehler gemacht und wir wissen heute, welche Fehler wir gemacht haben und werden beim nächsten Mal diese Fehler vermutlich nicht machen. Und es gibt schon so etwas, nicht keine Aufbruchstimmung. Dazu ist die Situation in Kairo, im ganzen Land viel zu bedrücken. Aber es gibt so unterschwellig, zumindest bei denen, mit denen ich gesprochen habe, immer noch so einen Willen vielleicht doch an den Tahrirplatz anzuknüpfen. Also ganz vergeblich war es nicht, wenn man über 2013 den Putsch vielleicht hinaussieht.
Sie haben gesagt, es wurden Fehler gemacht. Das sehen auch viele Ägypter so. Herr Steinberg, ganz kühl ausgesprochen, welche Fehler haben die damals gemacht?
Ich glaube, der schlimmste Fehler der Menschen auf dem Tahrir war, dass sie nicht organisiert waren. Und ich glaube aber gleichzeitig nicht, dass sie die Chance hatten, sich zu organisieren. Wir haben davor in Jahrzehnten des Mubarak-Regimes erlebt, wie oppositionelle Parteien besonders dann hart bekämpft wurden, wenn es keine Islamisten waren. Für die Islamisten, für die Muslimbrüder gab es, weil sie viele Moscheen kontrolliert haben, weil sie die Kontrolle über einen religiösen Wohlfahrtssektor hatten, einige Organisationsmöglichkeiten. Für andere Parteien gab es das so gut wie gar nicht. Und insofern ist diese Frage nach den Fehlern etwas müßig. Die Demonstranten hatten keine Organisation, weil das nie zugelassen worden war. Und das kam in den Jahren 2011 bis 2013 den späteren Machthabern und dem Militär zugute, weil die natürlich immer wieder argumentieren konnten, hier seht ihr, wir sehen auf der anderen Seite nur Unordnung und die Islamisten. Und das führt nun einmal dazu, dass 2013 dieser Militärputsch eine ordentliche Unterstützung hatte. Und zwar einerseits unter der Bevölkerung, die natürlich gesehen hat, was in Libyen, was in Syrien, was im Jemen geschieht. Also die Zustimmung zu einer wirklichen Umwälzung, die, denke ich, die hat etwas gelitten in diesen beiden Jahren. Und im Ausland, wo wir immer wieder sehen, dass wenn östliche Regime mit Islamismus argumentieren, und das gilt bis heute für das Regime Sisi, dass sie dann in Washington, in Brüssel oder auch in Berlin viel Zustimmung gewinnen. Aber den wirklichen Fehler der Demonstranten, der Protestbewegung, den sehe ich nicht. Die haben getan, was sie konnten. Mehr war damals nicht drin. Es war nur das drin, was das Militär zulässt. Ich hatte mir damals gewünscht, dass das Militär etwas mehr Gemeinsinn, etwas mehr Verantwortung für den Staat zeigt, dass wir vielleicht so eine Entwicklung wie in der Türkei sehen. Also eine Militärherrschaft, in der schrittweise Freiheiten gewährt werden und dann irgendwann, wie das in der Türkei so in den Jahren 2007, 2008 geschehen ist, das Militär entmachtet wird und eine tatsächliche Demokratisierung möglich ist. Das darf man ja nicht vergessen. Und das ist leider ausgeblieben. Dafür, denke ich, hatten diese ägyptischen Militärs auch nicht die politischen Fähigkeiten. So weit ging das nicht.
Frau Segrin.
Ich würde an der Stelle gerne etwas ergänzen, weil man das ganz oft hört, dass das sozusagen ein Postulat ist an so aufständische Bewegungen, dass sie sich organisieren sollen. Ich will auch nicht ausschließen, dass ich das damals geschrieben habe. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das so stimmt. Wenn sie sich heute, wenn man mal den Blicken für eine Sekunde löst, von dieser Region und in den Osten Europas schaut, wenn sie sich Belarus anschauen, eine Protestbewegung, die überhaupt nicht organisiert ist, wenn sie sich Russland anschauen, eine Protestbewegung, die einen ganz klaren Anführer hat und einen ganz klaren Motor, einen organisatorischen Motor, dann muss man sagen, in dem Moment, wo sie einen organisatorischen Motor haben und einen Anführer, können sie den natürlich auch sehr leicht ausschalten. Und insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob dieses Amorphe, was dieser Aufstand hatte, dieses Graswurzelartige, langfristig nicht vielleicht besser ist und auch kurzfristig nicht vielleicht etwas, sozusagen eine Unberechenbarkeit in die Dynamik gebracht hat, die vielleicht doch noch mal mehr Schwung entwickelt hat, als wenn man hätte sagen können, da ist der eine Anführer, mit dem machen wir einen Deal, den kaufen wir oder den lassen wir umbringen und dann sind wir diese ganze Revolution los. Also da bin ich tatsächlich nicht sicher, aber ich bin einer Meinung mit Herrn Steinberg. So viel mehr Möglichkeiten gab es damals nicht und ich glaube, man müsste einfach mal überlegen, ob es wirklich die einzelnen Ereignisse sind, die diese Points of No Return waren. Oder ob es dann doch am Ende eher die Prozesse sind. Also wie finden Machtwechsel statt? Wann würde ein Land wie Ägypten oder auch in anderen Ländern der Region zu einer Form politischer Auseinandersetzung finden, die eben nicht nur von Islamisten und Militär geprägt ist, die nicht nur von Gewalt geprägt ist? Also ich glaube, das wäre so ein Schlüssel zur Entwicklung der Region, dass man auf irgendeine Weise in etwas hineinkommt, wo man überhaupt mal anfängt, politisch zu handeln, im engeren Sinne.
Ein Beispiel könnte zum Beispiel der Sudan sein. 2019 gab es da auch keinen Anführer der Protestbewegung, die ja dann zwei Monate später tatsächlich zu dem Sturz des Langzeitdiktators Bashir geführt hat. Es war eine nicht ganz spontane, aber zumindest unmittelbar im Dezember 2018 spontane Erhebung, die sich sehr schnell über das ganze Land ausbreitete und besonders in Khartoum dann immer mehr Menschen in Khartoum sich dieser Bewegung angeschlossen haben und dann einmal zu dem Sturz von Bashir geführt hat, dann aber auch das Militär gezwungen hat, mit den Aufständischen zu kooperieren und erst dann haben sich allmählich einzelne Führungspersönlichkeiten herausgestellt. Heute zum Beispiel die damals die Aufstände im Sudan 2019, im Januar 2019 organisiert haben. Die Mitglieder der SPA, der Sudanese Professional Association, haben später in der Regierung keine wirklich wichtige Rolle mehr gespielt. Also die Persönlichkeiten, die dann die Politik übernehmen und versuchen, mit dem Militär zu kooperieren, die haben sich erst im Verlauf dieser Erhebung herausgestellt und herausgebildet. Und ich glaube schon, dass das, was Frau Sekri gerade als Modell bezeichnet hat, da auf den Sudan übertragbar ist. Und die Sudanesen hatten ja einen Spruch, entweder Freiheit oder Ägypten. Sie spielten darauf auf den Militärputsch an und sie haben sehr stark von Ägypten gelernt. Zum Beispiel auch einen Fehler, den die Ägypter meines Erachtens gemacht haben. Sie haben sich Zeit genommen, um Wahlen durchzuführen. Eine zweijährige Karenzzeit, die müsste jetzt in diesem Jahr zu Ende laufen. Erst dann sollte gewählt werden, um eben Parteien zu gründen, um Menschen zu informieren, um auch tatsächlich Regierungsstrukturen schon einmal einzuführen. Auch das ist ja in Ägypten so gut wie nicht passiert. Also ich glaube, dass auch das ist ein Erfolg der ägyptischen Erhebung, dass eben die Sudanesen aus den Fehlern sehr stark gelernt haben und vielleicht sogar auf einem etwas stabileren Weg sind, als es Ägypten damals war.
Also in dem Fall Ägypten, die ägyptische Revolution als abschreckendes Vorbild.
Ja.
Schauen wir uns Ägypten heute kurz an, Frau Sekri, die Menschenrechtslage in Ägypten, dieses Militärregime, das seit 7 Jahren an der Macht ist. Wie geht es mit der eigenen Bevölkerung um?
Ja, alles, was man hört, ist furchtbar und alles, also man hört ja auch einfach nicht mehr sehr viel. Es gibt mehr politische Gefangene als unter Mubarak. Die Leute verschwinden einfach. Mit allerkleinsten Vorwänden werden Menschen verschleppt, gefoltert, umgebracht. Man soll das nicht so aufrechnen. Unter Mubarak war es nicht so schlimm wie heute, weil am Ende war es ja dann doch so schlimm, dass man ihn gestürzt hat. Aber es ist ein Regime, das natürlich im Moment auch durch den Zusammenbruch des Tourismus, dann diese pandemischen Bedingungen, Corona wütet entsetzlich in Ägypten, ohne dass man darüber offen reden kann. Natürlich mit aller Korruption, die in diesem Land eben schon lange ist. Aber darüber kann eben dann gar nicht mehr geredet werden und es gibt im Moment keine Möglichkeiten mehr, Dissens auszudrücken und es ist eigentlich ein Regime, das sich im Moment durch Angst und Not an der Macht hält.
Und was ist aus den Revolutionären von damals geworden?
Viele sind im Gefängnis. Viele sind im Gefängnis und sehr, sehr viele sind ausgereist. Also diejenigen, die es noch geschafft haben, sind ausgereist, ja, sind ins Exil gegangen. Also selbst ein Schriftsteller wie Alaa al-Aswani, von dem man ja dachte, er kann sozusagen, er findet da schon seinen Platz. Nein, auch der musste gehen, der den Jakobienbau geschrieben hat. Und die Presse ist tot, also es gibt keine freie Presse mehr. Der Kampf gegen den Terror ist inzwischen so weit ausgeweitet worden, dass jeder, der auch nur im Entferntesten irgendeine Art von Dissens zeigt, sich sofort verdächtigt macht. Also im Grunde muss man sagen, ist es eine Friedhofsruhe.
Herr Steinberg, und trotzdem hat sich der Westen, auch Deutschland, ganz prima mit diesem Militärregime arrangiert inzwischen. Ägypten ist einer der wichtigsten Empfänger deutscher Rüstungsgüter. Es werden U-Boote, es werden Fregatten ans ägyptische Militär geliefert. Wieso? Wieso hält man es so eng und so gut mit einer harten Militärdiktatur in der arabischen Welt? Wieso ist deren Führer Abdel Fattah el-Sisi ein gern gesehener Gast in Berlin? Man sieht ihn oft neben Angela Merkel, wenn er da zu Besuch ist.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie gern gesehen er ist, aber Ihre Beobachtung ist ansonsten schon richtig. Ich glaube auch ab und zu noch so ein Seufzen der Erleichterung, zumindest in den konservativen Kreisen hier in Berlin zu hören, wenn ich an die letzten 7 Jahre in Ägypten denke. Zunächst mal haben wir im konservativen Teil des Spektrums große Vorbehalte schon 2011, 12, 13 gegenüber der Muslimbruderschaft gehabt. Wir haben immer noch diese Gleichsetzung Islamismus gleich Terroristen gleich Hamas gleich Al-Qaida. Also da ist so ein unterschwelliges Misstrauen gegenüber der Muslimbruderschaft Bürgerschaft immer noch da. Und zweitens war die große Sorge in der deutschen Politik, aber auch in Europa insgesamt, dass da noch ein Land instabiler werden könnte, was sehr viel wichtiger, sehr viel größer ist mit seinen mittlerweile ja über 100 Millionen Einwohnern. Und das Argument ist immer wieder die Stabilität. Und das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn wir uns anschauen, was Instabilität für Folgen für Europa und auch für Deutschland gehabt hat. Im Irak, in Afghanistan, in Syrien. Und die ganz, ganz große Sorge der Regierung Merkel ist, dass Ägypten instabiler wird und dass dort ähnliche Prozesse einsetzen. Und ich glaube, das ist die wichtigste, nicht die einzige, aber die wichtigste Erklärung, die Angst vor Flüchtlingsströmen aus Nordafrika, die die Bundesrepublik antreibt. Dazu kommt die außenpolitische Orientierung. Das ist ja auch richtig. Ägypten ist ein pro-westliches Land, eng mit den USA verbündet und damit auch mit uns. Und drittens geht es nur natürlich auch darum, Rüstungsgüter zu verkaufen. Man kann in Ägypten, zumindest einige Firmen können das, können da auch viel Geld machen. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der da mitspielt.
Wie stabil ist eine auf Gewalt gegründete Militärdiktatur, Herr Armbruster?
Stabil? Entschuldigung.
Ich glaube, es ist eine sehr vordergründige Stabilität, auf einer Friedhofsruhe beruht. Und bei meinen Recherchen, also ich muss da nochmal drauf zurückkommen, haben ja viele gesagt, es wird irgendwann mal auch wieder Aufstände geben, weil dieser Zustand, in dem Ägypten sich im Augenblick befindet, so nicht weitergehen kann, wann diese Aufstände ausbrechen und ob sie in absehbarer Zeit ausbrechen, das konnte mir natürlich keiner sagen, aber sie sagten auch alle, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, und manchmal gibt es ja so kleinere Eruptionen, ich erinnere da an den Herbst 2019, als es tatsächlich neue Demonstrationen gab, aber die Gesprächspartner haben dann alle auch durchgehend gesagt, wenn es tatsächlich wieder zu Unruhen, zu Aufständen, zu Unzufriedenheiten kommen sollte, dann wird es wesentlich blutiger sein als der Aufstand 2011, weil diesmal das Militär wirklich weiß, dass es sehr viel zu verlieren hat, dass es vielleicht sogar alles zu verlieren hat. Deswegen wird das Militär und wird die Polizei sehr hart zurückschlagen.
Frau Sekre, ist es pragmatische Realpolitik, eine Militärdiktatur zu stützen in der Hoffnung, dass sie Stabilität verspricht und hält?
Ja, was mich immer so erstaunt ist, wenn man sich einerseits die deutsche Ägyptenpolitik anschaut und dann die deutsche Russlandpolitik. Da frage ich mich immer, welche Maßstäbe werden da eigentlich wo angelegt? In Russland reden wir über Sanktionen und verurteilen das aufs Allerschärfste, dass da Proteste niedergeschlagen werden, was natürlich auch absolut verurteilenswert ist. Aber die Toleranz gegenüber der Folter und Ermordung von tausenden politischen Gefangenen in Ägypten, die ist doch sehr viel größer. Und man kann jetzt lange darüber nachdenken, womit das wirklich zu tun hat, mit Öl und Gas oder womit es wirklich zu tun hat.
Mit Flüchtlingen würde natürlich, ich sagen, mit sehr starken
es Flüchtlingen. Hat, im Grunde muss man sagen, wenn die Flüchtlingsströme eines Tages durch Russland kommen würden, dann hätte Herr Putin möglicherweise leichteres Spiel. Ich bin nicht sicher, ob das das Einzige ist, aber das wird mit Sicherheit ein sehr, sehr starker Grund sein.
Man muss vielleicht sagen, dass es ein Abkommen gibt zwischen der Bundesregierung und der ägyptischen Regierung, die Migranten daran hindern, von der ägyptischen Küste aus Boote zu besteigen und übers Mittelmeer zu europäischen Ufern zu kommen.
Und man muss dazu ergänzen, wenn ich das ganz schnell noch sagen darf, man muss auch noch ergänzen, dass Assisi die Bundesregierung regelrecht erpresst mit der Drohung, die Flüchtlinge dann loszulassen, wenn die Bundesregierung sich anders verhält, als sie sich im Augenblick verhält.
So hat es Libyens Gaddafi ja auch mal gemacht, da könnte man jetzt sagen. Es hat ihm am Ende auch nicht geholfen, aber natürlich, das ist aus europäischer Perspektive, ist das bei allen hochtönenden oder großtönenden moralischen Reden, die da immer geschwungen werden, ist das natürlich ein ganz, ganz entscheidender Grund. Aber zurückzukommen auf die Frage, ist eine Militärdiktatur stabil? Ich würde mal sagen, sie ist so lange stabil, wie sie sich hält. Und sie kann aber dann tatsächlich schnell vorbei sein. Und wenn es zu neuen Aufständen kommt, man kann das in Ansätzen im Moment völlig anders gelagert in Tunesien sehen, dann werden es andere Leute sein, die da auf die Straße gehen. Dann, wenn es wirklich verelendete Massen sind, dann wird auch die Revolution einen anderen Charakter annehmen. Und dann geht es um andere Dinge. Und das kann noch mal etwas sein, wo man sich im Grunde genommen fragt, warum passiert das bis jetzt noch nicht in Ägypten? Also warum ist es dazu bis jetzt noch nicht gekommen? Aber selbstverständlich ist eine Militärdiktatur, wir sehen es jetzt in Myanmar, ist selbstverständlich nicht stabil. Sie ist stabil immer nur auf Zeit und die Kosten für die Repressionen und für diese vermeintliche Stabilität steigen.
Ich würde gerne noch was zu den Gründen für die deutsche Politik sagen. Und es ist tatsächlich so, dass die Flüchtlingspolitik ungeheuer wichtig ist. Aber es gibt natürlich mehr. Russland ist ein Gegner, mindestens. Und hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr als Gegner erwiesen. Ägypten ist ein Partner. Ägypten ist ein pro-westliches Land, eng mit den USA verbündet, sehr pro-israelisch. Und zumindest, wenn ich das übersetzen darf, was in der Bundesregierung so gedacht wird, dann haben wir auch in der Region Gegner, wie die Hisbollah, wie Assad, wie die Iraner. Und wir haben eben Länder, mit denen wir gut klarkommen. Und dazu gehören Ägypten, Saudi-Arabien, die VAE, trotz aller innenpolitischen Probleme, trotz aller Menschenrechtsverletzungen. Und ich denke, dass man diesen Punkt nicht außer Acht lassen darf. Und dass es auch unfair wäre, den außer Acht zu lassen, ganz einfach deshalb, weil ich selbst glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch viele Probleme bekommen werden. Und jedes Land, mit dem wir gut klarkommen, ist wichtig. Und Stabilität ist natürlich in Ägypten nicht nachhaltig. Das ist vollkommen klar. Irgendwann wird es dort Probleme geben. Allein schon aufgrund des enormen Bevölkerungswachstums. 2 Millionen Menschen mehr jedes Jahr. Mehrere hunderttausend Arbeitsplätze, die geschaffen werden müssen, aber nicht geschaffen werden. Und trotzdem, wir sehen in anderen Ländern, was kurzfristige Instabilität bedeutet. Und das will und muss auch deutsche Politik verhindern. Deswegen glaube ich auch, dass wir mit dieser Realpolitik nicht zu hart ins Gericht gehen sollten. Es gibt wenige Alternativen.
Es ist sicherlich richtig, diese Beschreibung der Realpolitik. Aber ich frage mich, ob es wirklich notwendig ist, dann so weit zu gehen und Ägypten wirklich zu dem Land zu machen, das mit am meisten Waffen aus der Bundesrepublik und aus Deutschland, vielleicht sogar aus ganz Europa kauft. Denn da eine größere Zurückhaltung würde ja das Verhältnis nicht unbedingt beschädigen. Nicht nur wir brauchen Ägypten, Ägypten braucht auch die EU als Exportland. Und von daher wäre es durchaus möglich, eine etwas zurückhaltendere Politik zu betreiben von Seiten der Bundesregierung, ohne gleich den Kontakt ganz aufzugeben.
Ägypten unter Nasser, unter Sadat, unter Mubarak bis 2011 war es ganz zweifellos das Schwergewicht in der arabischen Welt. Nichts konnte dort geschehen, ohne dass Ägypten da mitredet, das eigentliche Machtwort spricht. Das ist ja heute ganz anders. Ägypten unter Sisi ist vor allem mit sich selbst beschäftigt. Herr Steinberg, was hat der Nahe Osten 10 Jahre nach der Arabellion noch mit dem Nahen Osten von 2011 zu tun? Haben sich da sämtliche politischen Parameter verschoben?
Nein, nicht sämtliche. Ich glaube auch, dass dieser Abstieg Ägyptens, den Sie da beschreiben, seit Nasser, schon seit den 70er Jahren zu beobachten ist. Und er hat ganz viel mit Geld zu tun und das Geld hat ganz viel mit Öl und Gas zu tun. Ägypten hat einen langsamen Abstieg durchgemacht, der sich 2011 noch einmal beschleunigt hat. Aber dieser Abstieg hat viel damit zu tun, dass das Land sein Bevölkerungswachstum nicht in den Griff bekommt und sich die soziale und wirtschaftliche Lage massiv verschlechtert hat, dass die Armee nicht wirklich funktionsfähig ist, dementsprechend auch das regionalpolitische Gewicht der Ägypter insgesamt abgenommen hat. Und auf der anderen Seite sehen wir neue Staaten, die mit viel Geld dazugekommen sind und in Führungspositionen gerutscht sind, wie Saudi-Arabien an erster Stelle, die Vereinigten Arabischen Emirate an zweiter Stelle. Trotzdem ist es so, dass Ägypten als Führungsmacht nicht so ganz zu ersetzen ist. Und das merken wir immer wieder daran, dass die Saudis und die VAE versuchen, die Ägypter in Bündnisse einzubinden. Und das hat etwas damit zu tun, dass dieses demografische Gewicht so ungeheuer wirkt. Wir haben es da mit 100 Millionen Einwohnern zu tun. Die VAE haben 1 Million Staatsbürger. Saudi-Arabien vielleicht so 24, 25 Millionen. Eine Armee von 400.000. Ja, viele von denen sind in der Wirtschaft aktiv, aber das ist trotzdem noch die größte Armee der Region. Also in gewisser Weise sind wir da in einer neuen Situation. Das hat sich schon lange angedeutet. Und seit 2011 waren die Ägypter etwas außen vor. Ich glaube aber in den letzten Monaten, 1, 2 Jahren beobachten zu können, dass die Ägypter doch versuchen, wieder eine Rolle zu spielen. Man sieht das in Libyen, wo sie gemeinsam mit den VAE intervenieren. Viel im Hintergrund, aber sie sind da sehr aktiv. Wir sehen das im Verhältnis zum Sudan und auch zu Äthiopien, wenn es um das Nilwasser geht. Aber da haben sich Gewichte verschoben und Ägypten wird aus meiner Sicht auch so schnell nicht wieder auf die Beine kommen, ganz einfach deshalb, weil dieses neue Regime auch nicht in der Lage ist, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Ägypten wird also weiter versuchen, zurück in diese Regionalmachtposition zu kommen, aber es gelingt ihnen nicht so recht. Und die Ereignisse seit 2011 sind für diese Schwächung noch einmal ganz wichtig gewesen.
Frau Sekri, wie sehen Sie Ägypten, wenn Sie in die nächsten 10 Jahre schauen? Natürlich, Sie sind keine politische Prophetin, das ist klar, aber glauben Sie, das Land wird in irgendeiner Weise noch einmal erschüttert werden von Unruhen oder sind die Menschen jetzt einfach nach dem, was sie in den letzten 10 Jahren erlebt haben, zu mürbe, zu müde, zu erschöpft?
Ich glaube, die Erschöpfung ist schon sehr, sehr groß. Also jedes Mal, wenn ich mit Ägyptern rede, dann spürt man das, dass der sozusagen das Überleben nimmt schon einfach auch in der Mittelklasse, in einer Mittelklasse, die sozusagen auch von der Wirtschaftskrise getroffen wurde. Die Mittelklasse muss schon sehr, sehr kämpfen. Die Armen, irgendjemand hat mal gesagt, die Armen waren immer arm. Aber diese Mittelklasse hat nicht mehr das, kann ihren Kindern nicht mehr das bieten, nicht mehr die Ausbildung bieten, die sie mal wollte. Also dieses Versprechen, dass es die Kinder mal besser haben werden und dann, dass sie das vielleicht auch an die Eltern weitergeben, das lässt sich so nicht mehr einlösen. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich 10 Jahre dauert, bis sozusagen der Korken das nächste Mal aus der Flasche fliegt. Ich glaube, für uns wäre es wichtig, wenn wir Ägypten anschauen, dass wir mit Blick auf den arabischen Frühling und die Zeit danach und vielleicht auch mit Blick auf die Bundesregierung, dass man vielleicht ein bisschen runterkommt von dieser, wie es Herr Steinberg beschrieben hat, eher auf konservativer Seite immer noch erkennbaren Islamistenfurcht. Nicht, dass ich jetzt den Islamismus verteidigen will, aber ich glaube, was wichtig wäre, ist, dass man tatsächlich 2 große Strömungen in diesem Land und in der Region in den Blick nimmt und das ist neben der Religion das Militär. Und wenn man sich anschaut, also es gibt ja sehr, sehr viele Bücher darüber, wie der Islam die Grundlage oder der Grund und die Ursache dafür ist, dass diese Region sich nicht entwickelt, das Land sich nicht entwickelt, dann denke ich mir, nach allem, was man weiß, die Ursache ist mindestens so stark, wenn man das Militär in den Blick nimmt. Das sind die beiden großen Strömungen, die Ägypten im Griff haben. Und man muss wirklich sagen, da hat sich weder die eine Seite noch die andere Seite als besonders reformwillig erwiesen. Und das ist vielleicht das, was am Ende dann zum Stillstand und zum Abstieg nach diesem arabischen Frühling geführt hat.
Hat sich im Westen womöglich die Haltung durchgesetzt, dass der Nahe Osten für demokratische Experimente nicht taugt, dass es im Grunde nur darum geht, ihn nicht kollabieren zu lassen?
Oh ja, in weiten Teilen sicherlich. Wenn Sie in weiten Teilen sich umhören würden, natürlich gibt es bei vielen Leuten die Vorstellung, der Araber kann keine Demokratie. Aber wenn man das mal ausweitet, dann können außer uns überhaupt nur sehr wenige Menschen Demokratie. Und ich finde das aus deutscher Perspektive und aus deutschem Mund dann immer so ein bisschen eigenartig, dass ausgerechnet wir jetzt hingehen und sagen, wir sind diejenigen, die sagen, wer es denn nun kann und wer es nicht kann. Also das ist eine Art der Zuschreibung. Man kann die haben, aber sie sagt dann sehr viel aus über den, der spricht. Und ich denke, dass sie in der Beschreibung der Region und auch im Umgang einfach überhaupt nicht weiterhilft, weil dann kann man auch einen Zaun drum machen und einfach nur aufpassen, dass keiner rauskommt.
Herr Armbruster, erwarten diejenigen, die damals vorne standen, den Kopf hinhielten, erwarten die noch irgendetwas vom Westen?
Nein, ganz eindeutig nein. Sie erleben ja, dass der Westen heute, also die Europäische Union und Deutschland als Teil der EU, Assisi, also ihren persönlichen Feind unterstützen und am Leben erhalten und von daher erwarten sie nichts mehr. Ich habe im Gegenteil immer wieder gehört, dass sie sich über die westliche Doppelmoral beklagen, auf der einen Seite Demokratie predigen und auf der anderen Seite diese autoritären Herrscher zu stützen. Ich glaube nicht, dass die Ägypter oder auch andere junge arabische Menschen, von denen reden wir ja in erster Linie, junge arabische Menschen noch große Hoffnung haben, jemals aus dem Westen wirklich gut angesagt Unterstützung zu bekommen.
Aufbruch ins Chaos. Was bleibt von der Arabellion? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Schönen Dank an Jörg Armbruster, ehemaliger ARD-ner Ostkorrespondent. Sein Buch über die Arabellion ist gerade erst erschienen. Danke auch an Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik und an Sonja Sekri von der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon war Martin Durm.